Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Woche 2 in der NHL-Saison 2025-2026. Wir haben einen neuen Torhüter in Las Vegas. Wir haben ein, zwei Strafen und wir haben einige Verletzungen durch die Liga verteilt. Wir beginnen aber in dieser Woche mal wieder mit den drei Stars der Woche. Und da war es in der letzten Woche Dylan Larkin, der Captain der Detroit Red Wings, der 9 Punkte insgesamt gesammelt hat und dafür gesorgt hat, dass die Red Wings eine perfekte Woche hatten und mit 5 Siegen aus 6 Partien auch richtig, richtig gut in die Saison gestartet sind. An der Stelle übrigens, wer darauf wartet, die Hot 5 oder Not 5 zu hören, das wird noch ein bisschen dauern. Ich würde tatsächlich abwarten, wahrscheinlich noch die nächste Woche, dass alle Teams so ungefähr in Richtung 8 bis 10 Spiele kommen. Das dürfte dann in einer Woche der Fall sein. Und dann schauen wir mal, welche Teams und vielleicht auch welche Spieler schon richtig, richtig gut gestartet sind. Dylan Larkin aber in der letzten Woche sehr, sehr gut unterwegs. 4 Tore, 9 Punkte für die Detroit Red Wings. Ebenfalls 9 Punkte bzw. 8 Punkte hatte der Kollege Jack Eichel aus Las Vegas, der aktuell auch das Scoring in der NHL anführt. Also auch da eine sehr, sehr gute Woche für Jack Eichel. Und Scott Wedgwood von der Colorado Avalanche, der hatte einen Gegentorschnitt von 1, eine Fangquote von 95,4% bei 3 Siegen aus 3 Partien. Und die Avs haben bisher in jedem Spiel ihrer 6 Partien bisher einen Punkt geholt. Was gab es noch? Welche Akteure waren noch ganz gut in der letzten Woche? Mark Stone, auf den kommen wir leider, muss man sagen, gleich nochmal zu sprechen. Der hatte ebenfalls 8 Punkte in 3 Partien. Dylan Strome hatte 8 Punkte in 3 Partien. Mit Schmarner 8 Punkte in 4. Nick Schmaltz hatte eine richtig gute Woche mit einem Hattrick und 7 Punkten insgesamt in 3 Partien. Und ja, das wären so die Skater, die man vielleicht noch nennen sollte. Und dann bei den Torhütern Spencer Knight. 2 Spiele, einen Sieg. 95,8 war seine Fangquote, 1,41 sein Gegentorschnitt. Also da auch sehr, sehr gut unterwegs gewesen und er nutzt vielleicht die Gelegenheit, sich wirklich als Nummer 1 bei den Chicago Blackhawks zu etablieren. Damit gehen wir rein in das Thema neuer Torhüter bei den Vegas Golden Knights und da muss ich nochmal ein bisschen zurückgehen. Wir hatten ja das Thema schon das ein oder andere Mal, das 2018er Team World Junior Ice Hockey Championship Team der Kanadier und die haben diese World Junior Championships gewonnen, Goldmedaille gewonnen und die waren auf einem Gala- und Golf-Event am 18. Juni 2018 und danach gab es eben Vorkommnisse in einem Hotelzimmer und am Ende gab es eine Anklage gegen 5 Akteure aus diesem Team und ja, was die Richterin danach gesagt hat beim Freispruch, das will ich euch nochmal einmal näher bringen. Die hat nämlich gesagt, nachdem sie dann diese 5 Spieler freigesprochen hat, obwohl der Slogan "Glaube dem Opfer" in letzter Zeit populär geworden ist, hat er in einem Strafprozess nichts zu suchen. Sich einem Prozess mit der Annahme zu nähern, dass der Kläger die Wahrheit sagt, ist gleichbedeutend damit, der Person, die des sexuellen Übergriffs beschuldigt wird, eine Schuldvermutung aufzuerlegen und ihr dann die Last aufzuerlegen, ihre Unschuld zu beweisen. Das steht im Widerspruch zu den Grundprinzipien der Gerechtigkeit, die in unserer Verfassung verankert sind und zu den Werten, die unserer freien und demokratischen Gesellschaft zugrunde liegen. Heißt also übersetzt, man ist unschuldig, solange die Schuld nicht bewiesen ist. Und es liegt natürlich in der Aufgabe, in diesem Fall der Staatsanwaltschaft, die Schuld zu beweisen. Das ist in diesem Prozess nicht passiert. Alle 5 dort wurden freigesprochen und eben Carter Hart, der gehörte mit dazu. Und ab dem 15. Oktober durften diese Free Agents einen NHL-Vertrag unterschreiben und ab dem 1. Dezember 2025 dürfen sie auch wieder in der NHL spielen. Und im Grunde war es dann ja nur noch eine Frage der Zeit, bis einer dieser Akteure, dieser fünf, einen Vertrag bekommt. Und es gab ja dann schon Gerüchte, erstmal um Edmonton, die waren aber nicht so stark, dann um Carolina und letzten Endes dann um die Vegas Golden Knights. Und die haben tatsächlich Carter Hart einen Professional Tryout-Vertrag gegeben. Und Carter Hart, der war ja zuletzt bis 2024 für die Philadelphia Flyers aktiv. Er hat 26 Partien 2024 gespielt, 2,8 war der Gegentorschnitt, 90,6 damals die Fangquote. Tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass außer Jake Oettinger kein anderer Torhüter mehr Spiele hat aus dem Draft-Jahrgang, in dem Carter Hart war. 2016 gedraftet, Platz 48 damals im Draft. Ja, und er hat einen Vertrag unterschrieben bei den Vegas Golden Knights. Und da war es auch so, dass zum Beispiel Mark Stone gesagt hat, dass das Management der Vegas Golden Knights sich auch vorher mit dem Team unterhalten hat, ob man eben auch bereit wäre, ihn dort willkommen zu heißen im Team. Und ja, da gab es anscheinend positive Resonanz. Und jetzt gibt es erstmal diesen Professional Tryout. Das heißt, er trainiert mit dem Team. Ich weiß nicht, ob er auch einen AHL-Stint bekommt, um sich dann dort fit zu halten. Ich weiß gar nicht, ob er in der AHL vor der NHL spielen dürfte. Auf jeden Fall ist es so, wenn das Ganze klappt, wenn sie der Meinung sind, dass er eben NHL-ready ist, dann wird das Ganze in einen Profivertrag umgewandelt und dementsprechend kann er dann für die Vegas Golden Knights spielen. Ich will mal einmal parallel hier schauen, ob denn bei Puckpedia auch schon was zu den Vertragsmodalitäten steht, ob da schon drin steht, welches Gehalt er denn bekommen würde. Weiß ich gar nicht, ob er hier, wo er hier auch taucht, Carter Hart, Unrestricted Free Agent und No Qualifying Option. Okay, also da steht noch nichts dazu, wie dann das Gehalt aussehen würde für Carter Hart. So, jetzt muss man natürlich erstmal sagen, er ist freigesprochen und juristisch gesehen ist das Ganze eine saubere Angelegenheit. Die NHL hat sich da auch nichts zu Schulde kommen lassen. Die haben gesagt, okay, wenn er freigesprochen ist, dann dürfen ab einem bestimmten Zeitpunkt, in diesem Fall dann eben 15. Oktober, Verträge unterschrieben werden und ab dem 1. Dezember darf er wieder spielen. Das ist auch mit der Spielergewerkschaft natürlich zusammen verhandelt, die natürlich ein Interesse daran hat, dass einer ihrer Mitglieder dann eben auch entsprechend wieder in der Liga Fuß fassen darf. Was man auch positiv sagen muss, ist natürlich, dass jeder eine zweite Chance verdient hat und dass jeder Spieler eben auch oder jeder Mensch eigentlich auch dann die Gelegenheit bekommen sollte, wenn er mal einen Fehler gemacht hat, das Ganze auch wieder gut zu machen und dementsprechend auch natürlich zu zeigen, dass er was gelernt hat, dass er sich weiterentwickelt hat und dass eben die Dinge, die in der Vergangenheit lagen, Verfehlungen waren, aber dass man da nicht drauf schließen kann, dass sowas dann in Zukunft nochmal passiert. Was ich aber einfach sagen muss, und das gilt in diesem Fall genauso wie dann auch bei den Fällen in der Vergangenheit, zum Beispiel bei Stan Bowman oder auch bei Joel Quenneville, dass ich persönlich Bauchschmerzen habe bei dieser Geschichte und dass ich es einfach nicht gut finde, dass Carter Hart so relativ schnell, wie ich finde, und dann auch so hoch wieder einen Vertrag bekommt. Ich habe das damals bei Bowman gesagt, wo ich der Meinung war, dass er vielleicht erstmal in der AHL einen Vertrag hätte kriegen müssen als General Manager. Wenn er sich da 1, 2, 3 Jahre beweist, dann kann man ihn wieder in die NHL hochholen. Bei Joel Quenneville hätte ich mir Ähnliches gewünscht, wobei ich da noch die Argumentation aufgrund des Alters so ein bisschen nachvollziehen kann, dass der natürlich eben schon älter ist und dementsprechend auch nicht mehr in den unteren Ligen, sage ich jetzt mal, arbeiten würde. Auf der anderen Seite, warum denn nicht? Also er war ja derjenige, der da einen Fehler gemacht hat. Und bei Carter Hart muss ich jetzt auch dazu sagen, natürlich haben wir, glaube ich, alle als junge Menschen Fehler gemacht, Dinge gemacht, die wir als Erwachsene mit ein paar Jahren Abstand, mit ein bisschen Erfahrung, ein bisschen mehr, nennt man ja so schön, Lebensweisheit nicht mehr machen würden. Aber ich finde halt schon, dass es gewisse Dinge gibt, die sich einfach nicht gehören. Und ob man da dann betrunken ist oder nicht, für mich gehört der Respekt gegenüber anderen und speziell der Respekt gegenüber Frauen vor allem in dem Fall auch mit dazu. Das ist etwas, was für mich selbstverständlich ist. Und da muss ich halt sagen, auch als Vater von Mädchen kommt mir da immer so ein bisschen, ja, das, ich krieg Bauchschmerzen. Also mir gefällt das nicht, was damals passiert ist. Ob die Jungs jetzt freigesprochen sind oder nicht, war das für mich nicht in Ordnung. Es gibt natürlich eine juristische Schuld und es gibt für mich aber auch eine moralische Verantwortung. Und dieser moralischen Verantwortung sind diese fünf damals nicht gerecht geworden, meiner Meinung nach. Und dazu gehört auch Carter Hart. So, das mal von mir. Ich hätte mir gewünscht, dass man ihm einen Vertrag in der AHL gibt, dass er da eben eine Chance bekommt, auch da wieder zeigen kann, was er sportlich hat, dass er was gelernt hat, dass er dort eben entsprechend auch erstmal eine gewisse Phase hat, wo er was lernen muss oder wo es zeigen muss, was er gelernt hat. Und dass er nicht direkt wieder oben in der NHL einsteigen darf. So, die Tatsache, dass die Vegas Golden Knights ihm aber jetzt diese Chance geben und wir werden im Verlauf der Sendung noch des Öfteren auf die Knights zu sprechen kommen und er wird wahrscheinlich eher schneller als später wieder in einem NHL-Tor stehen. Die Tatsache, dass Vegas ihm die Chance gibt, spricht für mich auch Bände, was diese Franchise für Werte hat und was dort für moralische Grundprinzipien gelten. Das kann man jetzt natürlich sehr negativ sehen und kann sagen, naja, was willst du denn eigentlich? Ne? Nochmal, ich habe es ja gesagt, der ist juristisch freigesprochen. Trotzdem ist es für mich so, dass ich ihn dann ja nicht verpflichten muss. Niemand zwingt ihn. Genauso hat niemand die Edmonton Oilers gezwungen oder die Anaheim Ducks gezwungen, die Akteure, die sie dort verpflichtet haben, dann eben auch wieder einzustellen. Und ja, wie gesagt, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl damit. Mir gefällt das nicht. Es zeigt auch, wie die Vegas Golden Knights in der Vergangenheit mit Spielern umgegangen sind, dass ihnen im Grunde, muss man ja daraus schließen, im Prinzip fast alles egal ist, wenn es um den Erfolg geht. Er ist ein guter Torhüter, Carter Hart, gar keine Frage. Er ist mit 27 auch noch im besten Torhüteralter und er wird ihnen sicherlich richtig helfen können, denn sie haben Probleme auf der Torhüterposition. Jetzt ziehe ich es doch mal vorneweg. Aiden Hill ist im letzten Spiel rausgegangen und hat sich wahrscheinlich am Bein verletzt. Heißt also, dass Akira Schmidt jetzt weiter spielen muss, weiter die Nummer 1 ist und sie werden froh sein, wenn der 1. Dezember ist und sie mit Carter Hart noch einen weiteren NHL-Goalie haben. Trotzdem muss ich halt sagen, mir gefällt das nicht und ich finde das so nicht in Ordnung, aber ja, da haben die Vegas Golden Knights das gemacht, was sie rechtlich durften. Das haben sie in anderen Fällen in der Vergangenheit auch schon gemacht und lassen wir das mal so stehen an der Stelle. Natürlich würde mich da auch interessieren, wie ihr das Ganze denn seht. Sagt ihr, naja, also ist ja vollkommen egal, die dürfen halt unter Vertrag genommen werden, das ist in Ordnung. Man kann an der Stelle nichts dagegen sagen. Das sind Spieler, die jetzt wieder einen Vertrag unterschreiben dürfen, aber ich muss halt einfach sagen, man hat dann ein schlechtes Gefühl. Also ich nehme mal ein Beispiel aus einer anderen Sportart, gibt jetzt gerade aktuell die Diskussion bei Bayern München um Jerome Boateng, der auch bei Bayern ein richtig verdienter Spieler war, zweimal ein Triple gewonnen und so weiter, aber der eben auch in seinem Privatleben einige Fehler gemacht hat. Will jetzt da auch gar nicht auf die Details eingehen, aber da kann ich schon verstehen, dass die Fans dann da auf die Barrikaden gehen und sagen, passt mal auf Leute, nur weil er jetzt in dem Sinne seine Strafe abgebüßt hat oder eine Geldstrafe bezahlt hat oder was auch immer, heißt das ja noch lange nicht, dass er zu dem passt, wofür wir vielleicht als Verein stehen. Und genauso ist das bei der Franchise Vegas Golden Knights. Aber anscheinend passt Carter Hart da wirklich rein. Wie gesagt, mich würde interessieren, wenn ihr da eine Meinung habt, sehr, sehr gerne info@sportpassion.de, die anderen Social-Media-Kanäle, sehr, sehr gerne dazu dann auch entsprechend bei mir melden. Damit gehen wir rein in die Rubrik verletzte und angeschlagene Spieler und da ist es so, dass es einige Verletzte gibt. Zum einen nochmal so als Nachmeldung Nico Sturm, das weiß ich gar nicht, ob ich das in einer der letzten Folgen erwähnt habe, der ist verletzt und man rechnet mit seiner Rückkehr irgendwann Mitte, Ende November, 6 bis 8 Wochen, hat eine Rückenverletzung, ich weiß gar nicht, ob er operiert wurde schon, auf jeden Fall, man rechnet so 21. bis 25. November ist aktuell so der Zeitrahmen, den ich gelesen habe, wo Nico Sturm zurückkehren soll zu den Minnesota Wild. Die Florida Panthers, die hatten eine schlechte Woche, haben alle oder haben 4 Spiele hintereinander jetzt verloren. Mal sehen, Hot 5, Not 5, ob sie da auftauchen. Aber sie haben vor allem auch Verletzungsprobleme. Ich meine, Barkov ist das eine, aber jetzt Dmitri Kulikov auch noch mit dazu. Der ist verletzt und der wurde operiert für eine Upper Body Injury und der wird wahrscheinlich 5 Monate fehlen. Hier steht 17. März als mögliches Datum der Rückkehr. Also das die nächste Schwächung für den Meister. Und da muss man mal abwarten, wie sie sich dann im Verlauf der Saison da doch nochmal verstärken können. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass dann da eben doch Sido irgendwie auf der Suche nach einem Spieler ist, den er per Tausch dann zu den Panthers lotsen kann. Dann gab es eine Geldstrafe für Herrn Marchand, für Brad Marchand. Und zwar gab es gegen die Buffalo Sabres eine Szene, wo Rasmus Dahlin ihn erst checkt von hinten und dann revanchiert sich Marchand auch mit einem Check. Dann ja, schmeißt sich Dahlin so ein bisschen hin, beziehungsweise Marchand checkt ihn so runter und dann fängt er an, auf ihn einzuschlagen dort. Und im Verlaufe dieser Aktion hat er dann irgendwie den Helm von Dahlin in die Hand bekommen, fährt mit diesem Helm auf die Strafbank und reißt diesen Helm kaputt, also reißt dann im Prinzip die Straps, also die den Verschluss auseinander, reißt eben das Ganze kaputt, zerstört diesen Helm. Und dann gab es eine Geldstrafe für ihn, $5,000 wegen unsportsmanlike conduct. Jetzt weiß ich aber nicht, da steht da eben nicht drin, was dieser unsportsmanlike conduct war. Also war es die Tatsache, dass er einfach auf ihn eingeschlagen hat. Dafür gab es ein paar Strafminuten, wobei ich auch sagen muss, naja, einfach auf jemanden einschlagen. Dafür waren mir die 2+2 irgendwie auch so ein bisschen wenig. War das dafür, dass er den Helm zerpflückt hat? Auch da kann man jetzt wieder sagen, naja, ich übertreibe vielleicht so ein bisschen, aber Brad Marchand ist ein mehrfacher Wiederholungstäter. Und ich finde schon, dass man ihm einfach eine Sperre hätte aufdrücken müssen. Und zwar aus zwei Gründen. Grund eins ist, nochmal, mehrfacher Wiederholungstäter und er zerstört mutwillig, oder das sind die ersten Gründe, er zerstört mutwillig einfach das Equipment eines Gegners. Und ich meine, natürlich wird das Dahlin nicht jucken, es wird die Sabres nicht jucken, weil die Helme gestellt bekommen, beziehungsweise weil das keine Kosten sind und so ein Helm kann ja auch mal so kaputt gehen. Aber wir reden immer darüber, dass man auch gewisse Vorbildfunktionen hat und ich weiß nicht, was das mit Eishockey zu tun hat und mit hartem Spiel und mit gutem Einsatz, wenn an der Stelle einfach mal so das Equipment des Gegners zerstört werden darf. Wie gesagt, man kann jetzt sagen, naja, ich bin da überempfindlich, alles in Ordnung, aber das fand ich irgendwie, natürlich ist es lustig, also ich habe auch gelacht und fand das auch irgendwo witzig, aber das heißt ja nur lange nicht, auch da wieder, dass das dann strafbar bleiben muss an der Stelle. Also das ist wieder so etwas, ja, wo die NHL, finde ich, wieder einen sehr bequemen Weg gesucht hat. Und der zweite Grund übrigens bezüglich der Sperre, heute Nacht ist die Rückkehr von Marchand nach Boston. Und auch da muss ich dann sagen, naja, wahrscheinlich hat die NHL ihn deswegen nicht gesperrt und so weiter und so fort. So what? Also ganz ehrlich, da sind wir genau wieder bei dieser Thematik. Sie machen eine Sperre von Rahmenbedingungen abhängig, die nichts, aber auch gar nichts mit dem, was auf dem Eis passiert ist, zu tun haben. Wenn man jetzt sagt, man sperrt ihn nicht, weil sie in Boston jetzt in der Nacht spielen, ja, dann hat er halt selber Schuld. Sorry, aber das ist doch nicht ein Kriterium dafür zu sagen, das war uns jetzt nicht genug für eine Sperre. $5,000, die ihn überhaupt nicht interessieren, das ist in Ordnung. Naja, also das fand ich schon mal wieder so ein bisschen komisch. Dann geht ein Glückwunsch an John Tavares. Der hat seinen 500. Punkt als Toronto Maple Leaf erzielt und ist damit an einem sehr, sehr exklusiven Club, der jetzt aus, genau, warte mal, 4 Spielern besteht, jawohl. Und zwar aus Tavares selber, aus Wayne Gretzky, aus Mark Messier und aus Ron Francis. Warum und was ist dieser Club? Ganz einfach, das sind alle Spieler, die 500 Punkte für oder mehr für 2 Franchises hatten. In dem Fall von Tavares natürlich für die Islanders und die Maple Leafs, Gretzky für die Oilers und für die Kings, Messier für die Oilers und die Rangers und Ron Francis für die Carolina Hurricanes, / Whalers, Hartford Whalers und die Pittsburgh Penguins. Und wenn ich schon das Thema Whalers sage, dann sage ich es an der Stelle auch gleich. Wenn ihr euch ein bisschen für Trikots oder für Heritage und für Vintage und für alte Jerseys interessiert, dann ist euer Jersey Game of the Week, auch ganz interessant vielleicht als Rubrik, das Spiel am Donnerstag zwischen den Carolina Hurricanes und den gastgebenden oder der gastgebenden Colorado Avalanche. Warum? Weil, wenn ich das richtig verstehe, die Carolina Hurricanes in ihren weiß-grünen Hartford Whalers Vintage-Jerseys auflaufen oder Throwback-Jerseys oder wie immer die auch heißen. Und die Colorado Avalanche, die läuft auf in ihren neuen, weitgehend hellblau-blau gehaltenen Quebec Nordiques Vintage-Jerseys. Und das hat so harte NHL Hockey 93, 94 Vibes. Wird sicherlich richtig, richtig cool aussehen, die Trikots zusammen. Und an der Stelle, glaube ich, eine gute Idee der NHL oder wer auch immer die Idee hatte, dann in dem Fall auch zwei dieser Jerseys zu kombinieren in einem Spiel. Also ich freue mich da schon sehr, sehr drauf und ich muss mir echt extrem überlegen, wenn es sie denn in Europa zu kaufen gibt, bei diesen Quebec Nordiques Jerseys da irgendwie zuzuschlagen. Wir waren eben bei Toronto und wir bleiben bei Toronto. Da ist ein bisschen Feuer unterm Dach, nicht nur, weil die Blue Jays nebenan jetzt die World Series erreicht haben, sondern auch, weil Anthony Stolarz nach dem Spiel oder nach der Niederlage gegen die Kraken, in dem Spiel hat übrigens Tavares zwei Tore gemacht und mit dem zweiten Tor hat er eben diesen 500-500-Club dann erreicht. Nach der Niederlage gegen die Kraken hat ja Anthony Stolarz gesagt, dass seine Vorderleute, also die Skater, dass die outworked, also dass die im Prinzip dass Seattle besser gearbeitet hat und dass er genug hat nach 6 Spielen. Es reicht ihm, zumal, das wohl auch einer der Hauptgründe, er ein paar Mal auch getroffen wurde in den 6 Spielen. Also dass immer mal wieder Gegner in ihn reinfahren, auf ihn rauffallen und so weiter. Wir hatten die Szene ja schon im Frühjahr mit Bennett und den Florida Panthers und jetzt ist das eben auch ein paar Mal passiert. Und richtigerweise muss man sagen, Anthony Stolarz hat eine sehr, sehr lange Verletzungshistorie und da ist es natürlich verständlich, dass der ein bisschen empfindlich reagiert, wenn denn dort eben gegnerische Stürmer oder auch gegnerische Abwehrspieler auf ihn drauffallen und dass er da jetzt seine Mannschaft so ein bisschen anzieht öffentlich, ist ungewöhnlich, aber vielleicht auch ein ganz gutes Signal, weil es zeigt, wie ehrgeizig er ist und dass er sich eben auch so früh in der Saison auch Gedanken macht und ich würde das gar nicht so negativ sehen. Natürlich muss man auch sagen, das Thema kommt hoch, weil es Toronto ist. Zum einen, bei anderen Teams hätte man vielleicht den Torhüter gar nicht so gefragt oder es wäre nicht so hochgekocht. Sicherlich wieder ein bisschen mehr Bohai drumherum, als das sein müsste, aber trotzdem fand ich das gut, denn Emotionen sind ja auch in Ordnung und dementsprechend, wenn da jemand dann eben auch mal seinen Emotionen freien Lauf lässt, finde ich das schon ganz okay. Dann haben wir eine Verletzung bei den Vegas Golden Knights und zwar nicht nur die von Aiden Hill, die ich vorhin schon erwähnt habe, sondern auch die von Mark Stone. Der hat eine Handgelenksverletzung und die hat er bekommen gegen die Calgary Flames kurz vor Ende. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist so komisch ein bisschen hingefallen. Also sah nicht gut aus, hat sich auch sofort da rangefasst und er ist week to week, heißt also, er fällt auf jeden Fall länger aus, was schlecht ist für die Vegas Golden Knights und auch für Stone selbst, denn er hatte 13 Punkte in den ersten 6 Spielen und war mit Jack Eichel zusammen richtig, richtig gut drauf. Und ja, jetzt wird es wohl so sein, dass Brandon Saad erstmal nachrücken wird und Barbashev wird wahrscheinlich dann auf die Flügelposition wandern. Also sie müssen ein bisschen umstellen, aber auch da muss man sagen, naja, Mark Stone ist jemand, der auch des Öfteren Verletzungen hatte in der Vergangenheit, wobei die sich meistens eher dann im Rückenbereich lokalisiert hatten und nicht unbedingt am Handgelenk. Die Vancouver Canucks, die hatten Brock Besser nicht am Sonntag. Ich glaube, der hat aus persönlichen Gründen gefehlt, deswegen weiß ich nicht, was das war. Aber sie haben auch Philipp Hedel nicht. Der hat einen richtig heftigen Check abbekommen von Tom Wilson beim Sieg der Vancouver Canucks. In Washington war es und da gab es ja einen Check von Tom Wilson. Hedel spielt den Puck weg und dann kommt Wilson von der Seite. Hedel sieht ihn nicht und wird richtig heftig getroffen. Es ist kein Hit to the Head. Das Einzige, was man vielleicht argumentieren könnte, aber da muss man wirklich dann mit der Stoppuhr dran gehen, war der Hit spät. Also das ist das, wo man vielleicht drüber diskutieren könnte. Was ich gelesen habe, war, dass es diesen Threshold wohl von 0,6 Sekunden gibt und in dem bewegte sich dieser Hit. Dementsprechend war es jetzt auch wieder ein legaler Hit. Für Hedel natürlich unglücklich, weil der in der Vergangenheit immer wieder Kopfverletzungen hatte. Und das ist so ein Punkt, der ja manchmal erstaunlich ist, dass es eben Spieler gibt, die diese Kopfverletzungen hatten, die aber trotzdem weiterhin auch diese Treffer bekommen. Also Hedel fällt mir da ein. Früher, ganz, ganz früher, war es einfach zum Beispiel auch Erik Lindros, der ja einfach aus Gewohnheit, weil er das in den Jugendligen so gewohnt war, sag ich mal, relativ arglos durch die NHL gefahren ist und dann eben ja auch seine Karriere relativ früh dann auch beenden musste, beziehungsweise nie so gut wurde, wie er das vielleicht geworden wäre, wenn er diese schweren Kopfverletzungen nicht gehabt hätte. Und bei Hiddel ist es eben auch so ein bisschen tragisch schon fast. Der hat richtig gut begonnen, 3 Tore in den ersten 5 Spielen gehabt und hat einen guten Start gehabt. Aber ja, jetzt muss man mal abwarten. Er hat ja im letzten Jahr im März eine Concussion gehabt und 23/24 hat er nur 10 Spiele für die Rangers gemacht. Also da hoffen wir mal, drücken wir die Daumen, dass sich das nicht länger durchzieht für ihn. Ja, Aiden Hill, die Verletzung hatte ich schon erwähnt, dass der jetzt erstmal ausfällt. Dann ist es so, Anze Kopitar bei den Los Angeles Kings, der ist auch Week-to-Week, wobei man da schon sagen muss, dass er wahrscheinlich früher zurückkommt, als das zu Beginn befürchtet wurde. Also er ist jetzt zumindest auf dem Roadtrip, den die Los Angeles Kings haben, fährt er mit oder ist mitgeflogen. Und ja, vielleicht kann er früher wieder eingreifen. Dann gibt es noch Nils Lundqvist von den Dallas Stars. Der fällt auf jeden Fall länger aus, denn der hat eine Lower Body Injury. Und er hatte auch einen richtig guten Start, 3 Punkte in 4 Spielen. Der war jemand, den ich genannt habe, der so ein bisschen die Defensive verstärken kann bei den Dallas Stars, weil ja in den tieferen Positionen doch schon ja, etwas fehlte an Qualität. Er hätte sicherlich die Chance gehabt, in dieser Saison ein bisschen mehr Spielzeit sich dort zu erarbeiten. Und jetzt muss er eben auch erstmal wieder abwarten. Ja, und dann würde ich sagen, enden wir vielleicht on a positive note. Jack Warman kommt zurück bei den Edmonton Oilers. Der hat bisher noch kein Spiel gemacht, aber es scheint so zu sein, dass er am Dienstag gegen die Ottawa Senators eingreifen kann und damit sein erstes Saisonspiel in dieser Saison für die Oilers machen kann. Und dann gehen wir noch in die Rubrik Game of the Week. Wir hatten ja in der letzten Woche, hatte ich euch ja im Prinzip die beiden Spiele der Edmonton Oilers genannt und aus Oilers Sicht war das natürlich relativ enttäuschend. Das erste war eine Niederlage in New Jersey. Da muss ich mal einmal schauen, haben wir die hier überhaupt mit drauf? Das gehen wir mal hier zurück. Genau, da unten ist es. Und zwar war das allererste eine 3-5 in New Jersey bei den New Jersey Devils für die Edmonton Oilers. Und dann am Sonntagabend ein 2-4 in Detroit. Die Red Wings, hatte ich ja schon erwähnt, sind richtig gut drauf. Und an der Stelle war es eben so, dass Leon Dreisaitl da ja leider die Chance auf den Ausgleich so ein bisschen verstolpert hat. Wie gesagt, die Jungs sind ja auch nur menschlich, war ein schöner Pass auf ihn eigentlich und relativ frei durch. Und dann rutscht ihm da die Scheibe weg. Das wäre dann die Chance aufs 3-3 gewesen. Ein Tor hat er ja gemacht, meine ich. Aber die Oilers in ihrer ja, fast schon üblichen Saisonbeginn-Findungsphase, will ich es mal nennen. Krise möchte ich da noch nicht erwähnen, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, sie verspielen halt wieder so ein bisschen das Heimrecht in den späteren Playoff-Runden jetzt. Und ja, warten wir mal ab, wann und wie sie denn die Kurve bekommen. Ich meine, Connor McDavid hat noch kein Tor geschossen. Also an der Stelle auch wieder sehr, sehr erstaunlich. Ja, also schauen wir mal, welches denn das Game of the Week sein könnte. Carolina und Colorado habe ich euch schon mal erwähnt bezüglich der Trikots. Und dann gibt es am nächsten Wochenende auch wieder Spiele zur besten Sendezeit in Europa und es geht los am Samstag und da würde ich tatsächlich das Spiel der Avalanche bei den Boston Bruins auswählen. 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, die Avs sehr, sehr gut gestartet, Boston mit Marco Sturm, mit einem deutschen Trainer unterwegs. Auch die hatten ja am Anfang keinen schlechten Start, mittlerweile wieder so ein bisschen eingeordnet. Dementsprechend das vielleicht dann eine interessante Partie für euch dann am Samstag, den 25. Oktober und am Sonntag. Da gibt es für mich eine ganz interessante Partie um 22 Uhr. Da sind die Vegas Golden Knights zu Gast in Tampa und Vegas, wie schon erwähnt, sehr, sehr gut gestartet. Jetzt aber ohne Mark Stone, ohne Aiden Hill wahrscheinlich, muss man abwarten. Und Tampa Bay, die sind überhaupt nicht gut gestartet. Vasilevskiy auch angeschlagen gewesen im Trainingcamp, in der Preseason. Noch nicht gut reingekommen, Tampa Bay. Und das ist vielleicht schon mal so ein erster Gradmesser. Ja, was ist möglich für Tampa Bay in dieser Saison gegen eines der besten Teams der Liga? Und um 22 Uhr am Sonntag sicherlich auch eine Partie, die man sich dann durchaus mal anschauen kann. So, überlege ich, ob ich noch irgendwas anderes habe. Ich schaue nochmal auf meine Notizen. Aktuell nicht. Es gilt wie immer, wenn ich was vergessen habe, wenn ihr Wünsche habt, dann sehr, sehr gerne. Es gab auch einige E-Mails in den letzten Wochen. Da gab es auch Themenvorschläge. Muss ich mal schauen, inwieweit ich auf die eingehen kann. Aber auch da wieder, wenn ihr was habt, auch mal was ganz Exotisches, wo ihr eine Idee habt, das würde euch gefallen, dass ich da mal drüber rede, kann ich sicherlich auch dann mal zwischendurch mit einschieben. Ich werde versuchen, immer so zu Wochenbeginn, Montag, Dienstag, die News-Ausgaben zu haben, eben jetzt so wie in dieser Sendung, in dieser Form. Und es wird dann eben entsprechend entweder nächsten Montag oder dann im Verlauf der nächsten Woche eine Sendung geben, hatte ich schon erwähnt, mit Hot 5, Not 5, ob das dann 5 werden oder Hot 3, Hot Not 3. Das muss ich mal abwarten, aber auf jeden Fall mit den Teams und vielleicht auch mit den Spielern, die schon zu Saisonbeginn überzeugt haben, beziehungsweise denjenigen und den Franchises, die noch ein bisschen nachlegen müssen. Es ist noch früh in der Saison, also noch nicht verzweifeln, wenn es noch nicht so läuft für eure Teams. Für heute sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.